Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehack-Show auf dem DNX-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, nämlich mit zwei Freunden von mir, die ich vor kurzem noch hier in Thailand auf Koh Phangan getroffen habe, nämlich den lieben Lukas und den lieben Sergio. Hey ihr beiden.
Hi. Hi. Grüß
dich. Wo seid ihr gerade?
Cool, dass wir dabei sind. Auf Zypern, Borneo. Ganz in der Nordspitze, oder Nordspitze
ist das? Ganz in der Nordspitze von Borneo, auf der Insel, drittgrößten Insel der Welt, Borneo in Malaysia.
Borneo ist in Malaysia. Und was geht da ab? Wie gefällt es euch da?
Ja, Borneo, muss man noch kurz so sagen, ist dreigeteilt. Einmal Brunei, Malaysia und Indonesien. Mhm. Und wir sind jetzt quasi auch im malaysischen Teil. Und ja, hier geht es jetzt gerade nicht so viele ab. Wir haben relativ schlechtes Internet. Deswegen hoffen wir, dass das Gespräch gut funktioniert.
Ja, das ist hier noch generell touristisch nicht so erfasst. Das heißt, auch entsprechend sind hier die Gegebenheiten etwas basic mehr.
Ja, aber es ist trotzdem halt traumhaft schön deswegen. Also du hast halt quasi kristallklares Wasser hier. Wir sind direkt am Strand. Und ist schon sehr, sehr schön, ja. Aber fürs Internet-Business ist es ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe gehört, das ist ein mega Tauchgebiet. Seid ihr da auch am Schnorcheln oder am Tauchen?
Ja, genau. Also ich war hier letztes Jahr auch schon tauchen und ich gehe jetzt auch hier wieder zwei, dreimal tauchen. Und ist richtig geil. Also oben in, da gibt es die Insel Mabul und Sipandan. Das ist also Sipandan einfach mal bei YouTube eingeben. Das ist der Hammer. Also ich habe selten sowas krass Geiles gesehen. Du kannst da mit allen möglichen Fischen tauchen, in Barracuda, Tornados, also diese Thunfisch-Tornados, wenn du dann unter Wasser bist, das ist richtig geil. Also das ist der Hammer. Ich habe selten so etwas Schönes gesehen und so kristallklares Wasser.
Ja, und ich bin das erste Mal hier und hoffe natürlich auch, die Eindrücke da einsammeln zu können, möglicherweise sogar einen Tauchschein zu machen, dass man da mal regelmäßig dann runtergehen kann.
Ja. Cool. Sehr, sehr geil. Ja, ich war ja auch schon bei euch im Interview zum Coin Summit und das ist unser heutiges Thema, Krypto, Cryptocurrencies, Kryptowelt, Bitcoin. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Online-Kongress zu dem Thema zu machen?
Ich glaube, dann Sergio, fängst du an. Ich glaube, du hast die ursprüngliche.
Ja, ich meine, ist natürlich, Kryptowährung ist natürlich extrem spannend momentan. Und sehr viele Leute reden mittlerweile darüber. Also wir haben sehr, sehr früh drin investiert, schon vor 3 Jahren circa. Und seitdem hat sich das halt alles immer so Schritt für Schritt entwickelt. Und jetzt letztes Jahr 2017 ist natürlich extrem abgegangen, was wir selbst auch. Und seitdem ist es halt quasi so in aller Munde. Und wir haben halt geschaut und es gab halt noch nicht so wirklich einen richtig krass umfangreichen Kongress zu diesem Thema. Mhm. Und wir wollten halt auch quasi das als Online-Kongress aufziehen. Ganz einfach, dass halt Leute weltweit, weil wir ja selbst auch einen ortsunabhängigen Lifestyle führen, dass halt quasi die Leute unabhängig von ihrem Standort daran teilnehmen können. Ja. Und das ist halt quasi mit dem Online-Kongress möglich. Jeder, egal ob ich jetzt in Kolumbien bin oder hier am Tip of Borneo oder du in Thailand, es ist ganz egal. Jeder kann sich halt quasi einschreiben mit seiner E-Mail-Adresse und kann sich diese Interviews letztendlich dann anschauen. Ne. Und das war so für uns so der ausschlaggebende Punkt, erstmal jetzt verschiedene Experten zu versammeln, da bist du ja dann auch einer von, und mit den Interviews zu führen und ja, das dann halt auszustrahlen Ende des Monats, Ende März.
Genau, und wir hatten auch einen kurzen Research so gemacht an Online-Kongressen, gerade im deutschsprachigen Raum für Kryptowährung, war überraschenderweise noch nicht viel da. Also wir hatten vom Lars Müller, gab es ja schon mal diesen Kryptisto. Mhm. Ansonsten war da so in dem ganzen Feld, obwohl jetzt aktuell wirklich eine hohe Nachfrage ist, also viele Leute sich dafür interessieren, dafür einzusteigen, habe ich selber überrascht, wie da so in dem Bereich jetzt noch nicht viel da ist. Ne? Genau. Also dementsprechend haben wir gesagt, warum nicht selber machen.
Ja, und weil wir halt selbst einfach total fasziniert sind von dem Thema und uns täglich damit beschäftigen.
Cool, das ist immer am besten, von den Leuten zu lernen, die es dann auch wirklich machen. Wer sind denn die Experten auf dem Summit neben mir?
Ja, so ganz Bekannte, zum Beispiel der Julian Hosp, den haben wir dabei. Dann bist du ja schon sehr, sehr bekannt, du bist auch dabei. Der Aaron König, Bestseller-Autor, hat schon 2 Bücher geschrieben, der ist auch mit dabei. Ja, also da haben wir schon so ein paar bekannte Gesichter. Ansonsten sind wir jetzt schon weit über 20 Zusagen und Interviews haben wir auch schon geführt. Und die werden dann halt alle Schritt für Schritt immer dann ausgestrahlt, ne, über den Konferenzzeitraum.
Cool, also jeder, wer interessiert ist, ja, sonst mach du erstmal fertig, sorry.
Ich wollte halt nur sagen, dass halt quasi die verschiedensten Themen dann halt auch abgedeckt werden.
Also, wir haben auch einen von Ethereum, einen Developer direkt dabei, also der wirklich da ganz nah dabei ist, zu programmieren. Also wir haben eigentlich eine große Reichweite abgedeckt, jetzt von klassischen Investoren, die auch schon vorher im Aktienmarkt schon tätig waren, bis hin zu Leuten, die jetzt wirklich erst mit der Kryptowelt da richtig so in diese Welt eingetaucht sind oder auch Entwickler sind. Ja, also das ist wirklich, wir haben auch eine große Reichweite an Speakern abgedeckt, aus unterschiedlichsten Bereichen. Das macht es auch umso spannender, weil wir konnten da jetzt auch zum Ende hin sogar schon so eine Art Unterteilung machen, sozusagen die ganzen Grundlagen abzudecken, was ist Bitcoin, was ist Blockchain, über die Umsetzung, wirkliche technische Nutzbarkeit von Kryptowährungen analysiert, bis hin am Ende auch Zukunftsaussichten. Haben auch einige Speaker gehabt, die da auch versucht haben, noch einen Blick in die Zukunft zu gucken. Wie kann sich Blockchain entwickeln oder gibt es auch Alternativen? Das haben wir da so Hashcraft, Tangle, da haben wir auch einige Themen gehabt, wie wir auch da uns noch die Sachen angeschaut haben. Also muss echt sagen, jetzt auch über die Zeit hat man viel von den Speakern auch mitgenommen und ja, auch viele neue Sachen sich auch selber nochmal nachgelesen, wo man es vorher nicht so wusste. Also schon, also selbst auch für den nicht mehr den Einsteiger, das bietet der Coin Summit dann doch auch noch viele neue Sachen. Also auch für den, der schon jetzt längere Zeit eingelesen ist, ja.
Ja, das Konzept von Online-Kongressen ist ja auch richtig geil, dass ihr quasi die besten Experten zu dem Thema zusammenholt und für die Teilnehmer an sich ist das Ganze ja auch kostenlos, ne? Jeder, wer sich fragt, wie kann ich jetzt beim Coin Summit teilnehmen und wie kann ich die Videos schauen, ich hau den Link auf jeden Fall in die Shownotes unten rein. Oh, jetzt geht's hier ab auf dem Nachbarbalkon, haben wir gerade eine Family. ja, erzählt nochmal so ein bisschen was zum Konzept. Was müssen die Leute machen oder was passiert da genau auf dem Coin Summit?
Ja, also grundlegend ist jetzt ein Online-Kongress für all die Leute, die das nicht kennen. Also das findet halt online statt, ortsunabhängig. Und ja, man besucht halt einfach unsere Webseite und kann sich dort dann halt eintragen, kostenlos, mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Namen. Also das ist die einzige Voraussetzung, dass wir sagen, die Leute müssen sich halt eintragen mit dem Namen und der E-Mail-Adresse. Und dann gibt es einen Konferenzzeitraum vom 23. März. Dann über etwas über 10 Tage hinweg werden alle Interviews Tag für Tag ausgestrahlt und jeder Speaker hat dann quasi hat seinen Slot. Es gibt einen Ablaufplan und dann gibt's halt quasi wird jedes Interview für 24 Stunden freigeschaltet und die Leute kriegen quasi den Zugangslink per E-Mail zugesendet direkt in ihr E-Mail-Postfach und können dann halt innerhalb von diesen 24 Stunden auf dieses komplette Interview zugreifen. Und so läuft da quasi dieses ganze Ablaufplan ab, Speaker für Speaker, jeden Tag so circa 3 Speaker. Und genau, wenn diese 24 Stunden abgelaufen sind und man möchte sich quasi alle umfangreich anschauen, auch ohne Zeitbegrenzung oder sowas, dann hat man halt die Möglichkeit, sich quasi so ein Paket zu kaufen, wo halt alle Interviews in einem gebündelten Paket zusammen verfügbar sind. Genau. Also das ist quasi so das Konzept der Online-Konferenz.
Ja, genau, zeitunabhängig, also nicht nur die 24 Stunden, sondern man kann jederzeit dann auch nochmal die anderen Tage sich anhören und
ja, nur im Mitgliederbereich halt. Genau. Und das ist halt so das Tolle, was wir halt so toll finden. Zum einen kannst du halt quasi Leute, die vielleicht jetzt finanziell sich das nicht leisten können oder so, zu einer Konferenz zu reisen selber oder sich ein Ticket zu kaufen, kann man halt quasi allen Menschen das ermöglichen, einfach daran teilzunehmen. Und letztendlich wird halt so eine Konferenz dadurch dann halt finanziert, dass halt Leute sagen, okay, wir finden das cool, was ihr macht, oder auch interessant und wir wollen das halt irgendwie uns immer anschauen können und dass die sich dann halt quasi das Paket kaufen können. Aber das ist halt keine Pflicht und das finden wir auch so toll an diesem Konzept Online-Konferenz, dass man halt sagen kann, okay, wir können viele Menschen erreichen, kostenlos halt auch. Und auf der anderen Seite kann man halt damit dann ein bisschen Einnahmen noch generieren. Aber das ist ja halt quasi das Tolle, dass man halt erst viel rausgibt und dann halt im Gegenzug fragt, ob halt jemand etwas kaufen möchte oder nicht, was ja keine Verpflichtung ist.
Ja, als Konzept von Online-Kongressen ist auch mega, mega smart. Ich meine, nicht ohne Grund geht das so durch die Decke. Gefühlt ist ja jetzt auch in der deutschen Szene angekommen seit letztem Jahr oder 2 Jahren ungefähr, aber es ist halt einfach echt ein Win-Win-Win für alle Beteiligten, für den Speaker, der dadurch nochmal Awareness und Reach bekommt, für die Teilnehmer, die kostenlos die ganzen Videos schauen können und für denjenigen, der die Konferenz startet, der macht sich natürlich dann auch einen Namen in der Szene und kann das dann auch quer monetarisieren durch die Leute, die danach noch das komplette Paket holen.
Genau. Ja. Und das ist ja auch super interessant für deine Audience hier, für deine Zuhörer. Gerade wenn man nach neuen Konzepten sucht im Online-Marketing, wie kann man vielleicht auch ein Online-Business starten, hat das halt häufig auch in der Vergangenheit, dass viele Leute damit gestartet mit so einer Online-Konferenz und konnten sich dadurch halt schnell eine Audience aufbauen, sich selbst zu so einem Experten machen in ihrem Feld und konnten halt auch viele Kontakte knüpfen zu den ganzen Speakern, was ja auch total wichtig ist.
Ne? Ja.
Ich meine, nur über Kontakte wird man letztendlich, kann man sein Business auch weiter ausbauen. Und also das hat mir das so gezeigt, gerade auch im Online-Business sind Kontakte super wichtig.
Ja.
Und ohne das geht es halt nicht wirklich vorwärts, ja. Und das kann man halt mit so einem Online-Kongress, wenn man sowas veranstaltet, also für alle Leute, die jetzt dann auf Ort sind, wenn ich vielleicht irgendwie sich Business aufbauen wollen, ist das halt auch super interessant, dieses Konzept.
Genau. Das Gute ist, der Summit, der startet ja jetzt bald, am 23.03. Ich denke mal, die Folge geht jetzt auch relativ zügig live, sodass jeder noch die Chance hat, sich anzumelden. Also auf jeden Fall in die Shownotes gehen. Der Link ist, glaube ich, dmx-berlin.de/coinsummit. Alles zusammengeschrieben, aber wie gesagt, den hauen wir auch nochmal in die Shownotes. Und bei dir, Lukas, ist ja auch das Interessante. Du bist jetzt, glaube ich, das erste Mal quasi on the road für eine echt längere Zeit und warst jetzt in Thailand und bist jetzt auf Borneo. Und letztendlich hat dir auch die Kryptowelt dazu verholfen, jetzt ortsunabhängig unterwegs zu sein, oder?
Ja, genau. Für mich persönlich ja alles verrückt. Also ich habe dem Bitcoin ja sozusagen sehr viel zu verdanken, wenn man es so sehen will. Weil das hat für mich wirklich da auch schon sehr schnell jetzt eine finanzielle Unabhängigkeit, also nicht im kompletten Sinne, aber zumindest eine, dass man jetzt nicht mehr so viel permanent irgendwie so Gelddruck hat oder dass man sagt, jetzt kann man überhaupt mal weiterreisen. Also es hat für mich so eine gewisse Grundlage geschafft, zu sagen, ich kann jetzt direkt mal durchstarten, auch zusammen mit meiner Freundin Larissa, und dann einfach mal losziehen, und konnten wir das erstmal direkt realisieren, das war schon mal super. Und dann daraufhin jetzt erstmal so Schritt für Schritt auch sich Sachen aufzubauen, passives Einkommen und auch generell Online-Business. Das macht natürlich schon irgendwo also angenehm. Also ich glaube für mich persönlich, und natürlich jetzt auch gerade, dass wir jetzt auch gerade das Thema Kryptowährung auch nochmal jetzt mit den Coins damit haben, wo man sich ja eh schon so viel mit beschäftigt und auch viel zu verdanken hat und da vielleicht den Leuten auch was zurückgeben kann, finde ich einfach super. Also irgendwie, wie du eben sagst, auch Win-Win-Win, also auch für mich persönlich super happy, also wie das alles jetzt gelaufen ist.
Perfekt. Jetzt kenne ich viele Leute, die sagen, das ist total spannend, aber gefühlt höre ich schon seit 2-3 Jahren davon und sind so ein bisschen sorry für sich selber, dass sie nicht früher eingestiegen sind. Ich glaube, da gibt's auch ein eigenes Wort für, ich habe es jetzt vergessen, oder No-Coiner oder so, die dann erstmal so ein bisschen verbittert sind und denken, fuck, jetzt ist viel zu spät. Was würdet ihr den Leuten antworten, die sich selber fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt, jetzt in Krypto einzusteigen?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt zu spät ist. Ich glaube, das ist eine neue Technologie, genauso wie damals das Internet, irgendwann das Internet mal rauskam vor ein paar Jahrzehnten. Da haben auch viele darüber gelacht und haben gesagt, das ist ja totaler Blödsinn. Und ich kenne diese Geschichte, die ich auch immer ganz gerne erzähle, mit Google, damals die Google Brothers das halt aufgezogen haben und wollten dann das Ding, eigentlich dieses Konzept verkaufen für 1 Million US-Dollar oder so. Und keiner hat aber daran geglaubt und hat gesagt, das ist völliger Blödsinn, was ihr hier macht, haut mal lieber ab und ihr werdet niemanden finden, der euch für 1 Million es abkauft. Und dann haben sie es halt einfach selbst dran geglaubt und es weiter durchgezogen. Heute sind sie Multimilliardäre. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass quasi jeder, der jetzt in Bitcoin investiert, Multimilliardär wird oder sowas. Nein, aber es ist halt, also ich glaube, dass quasi diese Blockchain-Technologie, die dahinter liegt, alles Mögliche verändern wird in Zukunft. Mhm. Und dass diese Technologie, dadurch, dass halt quasi jetzt gerade erst in den Startlöchern ist, natürlich, wenn man jetzt halt auch dort einsteigt, dementsprechend davon partizipiert, wenn das in 10, 20 Jahren sich überall flächendeckend weltweit ausgebreitet hat. Und wir reden ja jetzt hier nicht nur unbedingt von dem Geldsystem, welches sich dadurch verändert, sondern auch ganze staatliche Konstrukte werden dadurch komplett überflüssig teilweise. Ja? Also wenn man zum Beispiel jetzt einfach nur die Grundbucheinträge sich anschaut, heutzutage hat man das Problem, dass man weltweit auf korrupte Staaten irgendwie angewiesen ist teilweise und dann darauf hofft, dass quasi irgendein korrupter Beamter vielleicht nicht irgendwie Grundbucheinträge verändert. Und gerade in Entwicklungsländern, gerade auch hier auf Borneo, ist es so, dass die ganzen Regenwälder komplett abgeholzt wurden, jetzt schon weit über 50% aktuell für Palmölplantagen. Und es ist natürlich auch so häufig gelaufen in der Vergangenheit, dass halt die Leute nicht wirklich nachweisen konnten, dass das Land ihnen gehört, oder dass es halt irgendwie den indigenen Völkern irgendwie gehört hat. Und dann sind halt einfach Großkonzerne gekommen, haben es einfach aufgekauft und haben die Leute einfach quasi verdrängt, Und sowas kann man halt über eine Blockchain, das dezentral weltweit aufgesetzt wird, unabhängig, wo quasi jeder seinen Teil einfach claimen kann, also sein Grundstück zum Beispiel darauf festschreiben kann, kann das keiner mehr einfach dann so verändern, solange ich das nicht möchte. Ja. Solange ich nicht sage, okay, ich fange jetzt mit meinem Private Key oder wie auch immer, verändere ich diesen Grundbucheintrag und betrage zum Beispiel mein Grundstück ist auch Lukas. Ja. Und es gibt so viele Anwendungsfälle in der Blockchain-Technologie und Kryptowährung ist natürlich jetzt die Währungen ein Teil davon, was super interessant ist. Aber also ich denke halt, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, dass halt das gerade noch in den Kinderschuhen steckt und dass wir hier gerade noch am Anfang sind. Und klar, man sollte nicht volles Risiko all-in gehen, also da bin ich auch kein Fan von. Aber man kann schon, oder man sollte schon, wenn man sich damit ein bisschen weiter beschäftigt, schon mal einen gewissen Teil des Portfolios da rein diversifizieren. Also das machen wir selbst auch. Und ich persönlich denke, es ist vielleicht eine ganz gute Investition für die Zukunft.
Ja, also auch auf die Frage hin, ob man jetzt zu spät dran ist. Und man muss sich halt dann doch immer anschauen, wie weit ist der Markt da jetzt auch schon vorangeschritten. Also auch wirklich, dass jetzt die Technologien wie Blockchain tatsächlich auch in der Gesellschaft angekommen sind. Muss man sagen, wir sind alle immer noch Early Adapter. Also es gibt ganz spezielle Einsatzbereiche, die jetzt damit umgesetzt werden. Auch unter anderem wie eben der Bitcoin, aber auch der selber ja auch im tagtäglichen Handelsverlauf noch eine große Rolle spielt, was man dazu sagen muss. Also es ist immer noch sehr viel Entwicklungspotenzial da. Und genau, kann man es auch super vergleichen mit dem Internet. Also Early Adapter damals in den 90er Jahren, ich meine, die wurden dann auch noch belächelt, als sie damit so einen riesen Custom Computer da irgendwie den ganzen Raum gefüllt haben, um da ein bisschen irgendwie Modem DSL oder Modem Geschwindigkeit zu haben. Kann man ungefähr vergleichen mit den Leuten, die heute in Bitcoin investieren, selbst schon zu dem, in Anführungszeichen, hohen Preis, ist das immer noch der Modem und nicht der DSL-Anschluss. Also wir sind immer noch weit im Entwicklungsstadium und noch.
Und man sieht es ja auch, man kann auch einfach mal nochmal fragen bei seiner eigenen Bekanntschaft. Klar, mittlerweile haben viele, dadurch, dass wir reden, jetzt vielleicht vom Bitcoin oder so schon gehört, auch in Kryptowährung, aber mal ganz dann zu fragen, wer hat es denn schon? Wer hat denn sich mal Bitcoin gekauft und wer nutzt es täglich? Ja? Oder irgendwie, wer beschäftigt sich damit dann auch? Das sind die wenigsten. Also daran sieht man dann halt, dass halt wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung letztendlich sich damit beschäftigt und das auch wirklich dann auch einsetzt im täglichen Leben. Und da sieht man halt auch dieses Potenzial. Ja. Und wenn man dann noch das Marktkapitalisierung aktuell anschaut, ich glaube, wir sind bei 500 Millionen ungefähr, es verändert sich ja immer andauernd, aber wenn man davon ausgeht, alleine wenn man jetzt nur mal 10 reiche Menschen nimmt, also die wirklich die Top-Milliardäre der Welt, die jetzt offiziell ausgeschrieben sind, wenn man das ihr Vermögen zusammen akkumulieren würde und zusammennehmen würde, dann haben die quasi genauso viel Geld, wie momentan in den Kryptowährungsmärkten drin ist. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Billionen aber jeden Tag quasi nur über Forex, über weltweite Währungen gehandelt wird, dann sieht man, was da noch für ein Entwicklungspotenzial da ist. Also, dass dieser Markt noch richtig, richtig klein ist, ja. Und natürlich kann es auch nach hinten losgehen und es könnte halt auch alles von heute auf morgen irgendwie hinüber sein. Also, mit dem muss man sich natürlich auch irgendwie bewusst sein. Also, es ist natürlich keine Einbahnstraße.
Ja. Ja, aber ich persönlich glaube auch, dass die Technologie oder das Konzept und die Idee der Blockchain, das ist einfach zu smart, also too big to fail, kann man fast schon sagen, weil es ja so viele Probleme löst, wie du eben als Beispiel die Grundbucheinträge genannt hast oder wirklich Länder in Afrika, die keinen Zugang zum Bankensystem haben. Im Grunde brauchst du ja nur eine Internetverbindung und hast Zugang und Zugriff auf die Blockchain und kannst über Smart Contracts dann verschiedenste Use Cases abbilden, die allen Menschen weiterhelfen, die davor auf Authorities und Governments und Behörden angewiesen waren und im schlimmsten Fall überhaupt keinen Zugang hatten zum Kapital oder zu irgendwelchen Assets.
Ja, das ist auch so voll krass, was du gerade gesagt hast, das können sich viele Leute nicht vorstellen, gerade jetzt auch, ich denke, deine Zuhörer nicht. Ja. Wir alle sind aufgewachsen mit Banking, ja, also wir kennen alle, wir haben alle das Privileg, quasi ein Konto zu öffnen bei einer Bank und keiner wird sagen, wenn wir mit einem deutschen Reisepass oder einem österreichischen Schweizer Reisepass ankommen, ja, wir verweigern dir jetzt ein Konto hier zu öffnen, ja. Also das kommt ganz, ganz selten vor. Klar kann man nicht in jedem Land jetzt ein Konto öffnen, aber es gibt so viele Menschen in Asien, in Afrika und auch in Südamerika, die überhaupt gar keinen Zugriff auf Banking haben, die wirklich gar nichts haben. Und das ist natürlich für uns unvorstellbar. Dann gibt es halt so Projekte wie M-Pesa heißt das, glaube ich, wo die Menschen in Afrika einfach per SMS quasi Geld hin und her schicken können, weil die halt noch keine Smartphones haben. Die können halt nur SMS senden. Das ist schon revolutionär für die, dass die ja quasi über M-Pesa so sich Geld hin und her schieben können, ja. Und aber wenn die jetzt quasi, was ich immer sage, so wenn jetzt in Zukunft unsere Smartphones, die wir alle wegschmeißen, die vielleicht aber noch funktionsfähig sind, quasi den afrikanischen Markt und den asiatischen Markt überfluten werden. Ich meine, Asien ist da schon weiter, was Smartphones so angeht, aber Afrika. Und die dann quasi auch die Möglichkeit haben, dort dann die Apps zu installieren, also diese ganzen Wallets, dann können die halt auch darauf zugreifen, ja, und können an einem weltweiten Zahlungssystem auf einmal teilnehmen. Und das sollte man halt auch nicht unterschätzen, ja, und was halt quasi das auch diesen Menschen ermöglicht, ja, aus dieser Armut zu kommen, an einem weltweiten Zahlungssystem teilzunehmen, wo sie vorher quasi daran gehindert wurden, weil sie nicht den richtigen Reisepass haben oder weil sie vielleicht staatenlos sind oder was weiß ich. Ja. Ich meine, es gibt hier auch auf Borneo gibt's Leute, die sind staatenlos, das sind die Seenomaden und klar, die haben andere Sachen zu tun, als jetzt irgendwie Bitcoin zu handeln oder so, aber die sind natürlich auch komplett ausgeschlossen von unserem System. Ja. Die können auch nicht reisen, die können nicht irgendwie an einem Bankensystem teilnehmen, gar nichts. Ja. Und wenn die quasi die Möglichkeit haben über solche Dinge, wenn irgendjemand ausbrechen möchte da, ermöglicht das halt quasi die Kryptowährung, ja.
Ja, wie du auch sagst, also jetzt genau, also Afrika, da die vielen Länder, die es da gibt, die haben eigentlich eine super Voraussetzung, um genau dieses ursprüngliche Idee von Satoshis White Paper auch umzusetzen. Also genau dieses dieser Gedanke von Peer-to-Peer, von Mensch zu Mensch, dass die sozusagen ja ich mit diesem SMS-System auch heute schon damit vertraut sind, das dann einfach nochmal auf ein anderes Level zu heben und zu sagen, warum nicht direkt mit Kryptowährungen peer-to-peer von Handy, Smartphone, wie auch immer, direkt hin und her zu schieben und auch da direkt zu zahlen. Das hat schon einen revolutionären Charakter, auch gerade für Entwicklungsländer. Also.
Absolut. Ich sehe es auch als eine Stärke vom ganzen Krypto- oder Blockchain-System, dass es die Welt wieder gerechter macht und quasi so die Power, die Macht auch den Leuten zurückgibt.
Ja.
Die Menschen.
Das ist ja auch so krass, dass...
Ja?
Ja, dass halt quasi diese Bankensysteme halt so konstruiert sind, dass sie halt eigentlich nur einer gewissen kleinen Masse dienlich sind, ja, und dem quasi wer reich ist, für den wird es immer einfacher, auch reicher zu werden. Ja. Und die meisten Menschen können halt nicht wirklich davon profitieren, und weil es halt zentralisiert ist, ja, das kommt ja auch dazu. Und das löst halt quasi, diese Kryptowährungen würden das ja komplett auflösen. Ja. Wenn halt die Menschen anfangen, das zu nutzen, unabhängig von einer Drittpartei, also von der Zentralbank oder so, das ist quasi einfach ein Open-Source-Code, der ist vorprogrammiert, der wird einfach gesagt, so ist das, es wird zwischen niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Und dann ist es halt so, und dann kann halt kein Zentralbanker mal irgendwie hingehen und sagen, ja, jetzt machen wir aber nochmal 50 Millionen mehr Bitcoin, weil wir irgendwie ja, die Wirtschaft ankurbeln wollen oder sowas. Und das sind natürlich aber generell, diese ganzen Sachen haben wir natürlich auch jahrelang in der Schule gelernt, und viele sagen dann, ja, man braucht doch die Inflation, ist die, oder Deflation oder wie auch immer, dass ja quasi die Wirtschaft angekurbelt wird und so, das sind halt alles Sachen. Also diese Blockchain-Technologie endet da nicht, und wir müssen alle anfangen umzudenken. Also das ist so krass, was wir halt jahrelang auch in der Schule vielleicht beigebracht bekommen haben oder so, dass wir da einfach auch mal anfangen, vielleicht gibt es andere Konzepte, und vielleicht ist alles gar nicht so positiv, wie wir uns jahrelang irgendwie auch in der Schule beigebracht wurde.
Ja, wenn ich mir auch überlege, noch, weil ich vor kurzem noch für BWL, VWL gelernt habe, in der Berufsschule auch noch, genau diese klassischen geldpolitischen Konzepte, die man da so auch mitbekommt, dass der Staat oder wer auch immer, der Zentralbank irgendwie korrigierend eingreifen müsste in Marktprozesse, sozusagen dann da das irgendwie retten muss, und ja, also das ist natürlich dann nochmal, Kryptowährungen unter anderem stellen das halt nochmal komplett auf den Kopf, wie du sagst, also der Supply ist halt da, 21 Millionen bei Bitcoin zum Beispiel, ja, da kann dann nichts mehr ausgeweitet werden, also können auch Sparer nicht still enteignet werden, das heißt auch, man wird tatsächlich auch wieder motiviert, nicht nur wie aktuell bei der Nullzinspolitik zu sparen, auch wirklich mal Vermögen wirklich mal aufzubauen, zu bewahren und auch für die Zukunft vorzusorgen. Aktuell wird man auch von der Politik getrieben dazu in den Konsum. Mhm. Also wirklich möglichst schnell auch Güter, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, auch sofort zeitunkritisch sozusagen das alles zu investieren sofort. Und das natürlich auch hat einen großen negativen Effekt auf die Gesellschaften, sofort alle Vermögen aufgebraucht werden oder einen großen Teil. Mhm. Und da muss man auch sagen, also Bitcoin unter anderem könnte dem auch entgegenwirken, dass man wieder wirklich auch motiviert wird zu sparen und zu Vermögensaufbau.
Was man da auch noch kurz zu sagen, was mir jetzt noch spontan so einfällt, ist ja quasi, dass das alte System ja auch so konstruiert, dass es mit der eigentlichen Natur nichts mehr zu tun hat. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in die Natur schauen, da ist alles begrenzt, es ist nicht irgendwie unendliches Wachstum möglich. Ja. Und aber unsere Wirtschaft, also dieses Wirtschaftssystem, wie wir es momentan vorfinden, ist halt quasi auf unendliches Wachstum ausgelegt. Mhm. Und daran sieht man alleine schon, dass unsere Ressourcen auf diesem Planeten, die sind ja auch nicht unendlich. Ja. Also das heißt, wir können ja nicht sagen, wir können hier, weiß ich nicht, unendlich viele Bäume abholzen oder sowas, oder wie auch immer. Irgendwo ist halt mal eine Grenze gesetzt. Und das ist natürlich schon dieser große Gegenpol, wo man relativ leicht erkennen kann, dass dieses alte System nicht ja zukunftsträchtig ist. Ja, und wir haben es ja immer wieder gesehen, jedes Papiergeldsystem aus der Vergangenheit ist immer gescheitert. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ja,
wie du sagst, entweder eine Hyperinflation oder ein Krieg, also muss man leider so feststellen. Und das ist halt auch nicht unbedingt das, was ein gutes Geld ausmacht im Endeffekt, wenn es dann darin mündet.
Mhm. Was wir Menschen auch nicht wollen.
Ja,
also wir quasi auf den ganzen Planeten nicht gebrauchen können. Also Krieg und Armut und Hyperinflation will halt, glaube ich, keiner. Also das ist halt...
Ja, Inflation ist ein gutes Stichwort, weil das Mieseste ist ja wirklich der, sag ich mal so, der hart arbeitende Mittelklasse-Angestellte, der sich das vom Mund abspart und vielleicht ein kleines Vermögen anhäuft, aber durch die Inflation, dadurch, dass sie die Notenbanken aus dem Nichts quasi wieder Geld generieren, dein Geld entwerten und all die ganze Arbeit mühelos am Ende des Tages war und so konzipiert ist, dass du eh immer wieder auf Null knallst.
Ja, und das, viele unterschätzen halt dann auch da diesen Zinseszinseffekt, das ist quasi ja jedes Jahr vielleicht, also offiziell sagen wir, im Euroraum ist es 1-2% Inflation, aber ne, wenn man jetzt mal wirklich realistisch das betrachtet, man nur mal von der D-Mark Abschaffung zur Euro-Einführung, wenn man jetzt mal schaut, wenn man noch die alten Preise kennt oder so, der weiß, dass es weit mehr als sich verdoppelt hat alles teilweise die Preise. Also dass diese offiziellen Statistiken dann ja auch nicht unbedingt stimmen. Aber selbst wenn man jetzt, sag ich mal, so offizielle Statistiken nehmen würde, man würde sagen, 2 bis 4% im Jahr an Inflation, das durch den Zinseszinseffekt nimmt ein das, wenn man 40 Jahre lang arbeitet, weit über 60-70% seines Vermögens einfach weg und den schleichenden eignet, weil halt quasi das Geld weniger wert ist, ja. Da gibt es ja dann diese Zinseszinseffekte, kann man im Internet mal nachsuchen, wie sich das auswirkt, Inflation. Und ist ziemlich krass. Und das sehen halt viele nicht, weil es halt so schleichend auch ist, dieser Prozess. Ja. Und das ist halt auch, warum so viel Altersarmut dann auch teilweise vorherrscht. Wir haben natürlich auf der einen Seite, dass halt Menschen sehr viele Steuern zahlen müssen. Auf der einen Seite, sie haben halt extrem viele Abgaben, schon mal direkte und indirekte Abgaben. Und dann kommen halt noch diese schleichenden Sachen dazu, wie halt Inflation. Und gutgläubige Bürger, der sieht das vielleicht gar nicht und glaubt das auch gar nicht am Anfang und wird aber so halt schleichend halt mit dem alles weggenommen.
Ja, nochmal ganz kurz zu den offiziellen Inflationsstatistiken auch an die Zuhörer hier, die gerne auch mal da sich einlesen. Also ich finde das auch spannend, sich da mal kurz mit zu beschäftigen. Wie kommen überhaupt so Statistiken zustande? Wenn es jetzt beispielsweise meistens ja 1-2% oder höchstens 3% Inflation im Jahr, da werden so sogenannte offizielle Warenkörbe rangezogen. Man vergleicht also, man nimmt also an, ein durchschnittlicher Bürger in einem Land X hat und die Ausgaben und dann stellt man einen Warenkorb da und man muss eben sagen, also ich finde die persönlich sehr, also muss man sehr kritisch betrachten, weil da werden zum Beispiel elektronische Waren jetzt wie Waschmaschinen oder sowas, werden prozentual viel zu hoch gewichtet für diese Warenkörbe als jetzt einfach tägliche Ausgaben für Lebensmittel und so weiter. Das heißt, man hat jetzt zum Beispiel bei der Elektronik nach wie vor immer noch eine Preissenkung, weil da der technische Fortschritt schneller ist als die Inflation, dadurch haben wir einen geringeren Marktpreis jedes Jahr. Einer der wenigen Sachen, bei Lebensmitteln sind wir schon so weit mittlerweile, also industrielle Gesellschaft ist da schon so weit, dass man da gar nicht mehr groß noch mehr das rationalisieren kann und so weiter. Das heißt, damals hat sich jetzt die Inflation, schlägt auch da voll ein. Das heißt, auch die Lebensmittelpreise steigen halt. Aber die werden halt in diesen offiziellen Warenkörben nicht, in meinen Augen nicht, da stark genug gewichtet. Dementsprechend,
man braucht vielleicht alle 4 Jahre, wenn sie kaputt
gehen. Ja, genau. Und deswegen kommt man dann vielleicht auf so Werte wie 1-2%. Also man muss echt ehrlich sagen, also alles unter 5% ist dann doch ein bisschen beschönigt. Also für den ja, aber wie gesagt, kann man sich gerne mal einfach mal mit beschäftigen, ein bisschen googeln und sich selber ein Bild davon machen. Also hat natürlich jeder nochmal eine andere Ansicht dazu.
Ja, das Spannende ist ja, dass wirklich die wenigsten Leute wissen, weil das ganze System, die Education, die Ausbildung, die Schule, die Uni, Berufsschule einen ja darauf konditioniert, dass man das für die einzige wahre Möglichkeit nimmt, wie das Geldsystem aufgebaut ist. Dabei ist ja völlig ad absurdum geführt, dadurch, dass das Geld immer weniger wert wird und Geld aus dem Nichts gedruckt wird und die Leute trotzdem immer härter arbeiten müssen. Und auf der anderen Seite ist das ganze Wissen ist ja da. Ihr habt euch das ja auch aus dem Internet wahrscheinlich kostenlos angeeignet und oder connected mit anderen Leuten, die das Wissen haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass es so Leute gibt wie euch, die dann das Wissen in die Welt raustragen. Ich verlinke auf jeden Fall auch noch mal ein paar Videos dazu, wie das ganze Geldsystem bei uns heutzutage funktioniert und warum das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist und warum es so wichtig ist, dass es jetzt so neue Technologien wie die Blockchain gibt und das ganze, die ganze Dezentralisierung. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz drauf eingehen, was ist der große Vorteil von einer Dezentralisierung? Was ist dezentral?
Großer Vorteil natürlich, also man hat diese klassischen Mittelsmänner, also die man ja heute kennt, ob das jetzt Banken sind, ob das Staaten sind, oder anderweitig auch von mir aus Unternehmen, die irgendwo zwischengeschaltet sind. Man hat also immer, auch in der heutigen Zeit, häufig Probleme mit Korruption oder mit Missbrauch von Vertrauen in irgendeiner Form. Und so durch beispielsweise auch die Blockchain, die auch dezentral aufgebaut ist, hat man diesen Missbrauchshebel ausgeschaltet, so mehr oder weniger. Natürlich gibt es da auch noch Möglichkeiten, aber die sind da sehr viel, also da die Hacking-Probleme, also die sind dann doch schwer zu gestalten. Also, aber man kann sagen, man ist da doch sehr viel mehr abgesichert davon, gegen Missbrauch, gegen Korruption. Man kann da wirklich, wenn man da was auf Blockchain schreibt, kann man davon ausgehen, dass das dann auch öffentlich, als öffentlicher Ledger auch einsehbar ist und nachvollziehbar ist und auch von dritten Parteien. Dementsprechend ist Dezentralität ein sehr hohes Gut, also ein wichtiges Gut, was auch, denke ich mal, generell jetzt in der Gesellschaft auch immer mehr weiter sich so verbreiten sollte, also im Gegensatz zu zentralen Strukturen.
Ja, was man auch nicht vergessen sollte, sind halt die Effizienz und die Kostengünstigkeit, beziehungsweise wie schnell etwas halt dann auch funktioniert. Und Das ist natürlich bei den bei der dezentralen Blockchain oder so, ist es viel, viel effizienter, da kann man weltweit strukturieren, aufsetzen. Währenddessen wir heutzutage mit riesengroßem Wasserkopf in den staatlichen Apparaten zu kämpfen haben und immer mehr Verwaltungsjobs oder so generiert werden, die aber eigentlich letztendlich gar keinen Sinn haben. Ich habe hier teilweise, wenn man was selbst bist in Thailand, du musst das Visum verlängern und dann sitzen da einfach nur Menschen, die sitzen den ganzen Tag und machen einfach nur Stempel auf irgendwelche Formulare und reichen diese Formulare da weiter und dann kommen sie in neuen Staaten und machen wieder einen Stempel drauf. Also dann denke ich mir so, was, warum hinterfragen diese Menschen auch gar nicht mehr? Klar, die müssen auch irgendwie ihr Geld irgendwie verdienen und wollen irgendwie überleben, gar keine Frage. Aber es sind halt so viele Jobs mittlerweile, die einfach so überflüssig sind, die einfach der Gesellschaft gar keinen Mehrwert mehr bieten. Ja. Und das ist halt quasi eine Sache, wo quasi mit so einer effizienten Sache natürlich extrem viele Jobs wegfallen und da viele Leute dann Angst haben, in Zukunft zu sagen, ja, braucht ja gar nicht mehr so viele Rechtsanwälte, braucht gar nicht mehr so viele Notare oder wie auch immer oder so viele Verwaltungsjobs, weil das quasi automatisiert geregelt werden kann, ohne dass wir Angst haben müssen, dass da irgendwie ein Fehler unterläuft. Und da haben natürlich viele Leute extrem viel Angst jetzt vor der Zukunft, sagen, ja, das geht nicht, meine Menschen haben immer vor Neuerungen Angst, das ist sehr häufig so. Und aber das sollte man jetzt halt auch nicht, also man sollte halt auch dann sehen, ist klar, auf der einen Seite fallen Jobs weg, aber auf der anderen Seite entstehen auch ganz neue Möglichkeiten dadurch. Ja? Und solche Sachen, wie auch immer sagen, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht oder was weiß ich irgendwie, das wird ja auch alles möglich durch so eine Blockchain-Technologie erst richtig. Ja? Also es gibt so viele Anwendungsfälle von Blockchain und man sollte da jetzt nicht sagen, wo war halt quasi dann irgendwie ein Verwaltungsapparat wegfällt oder so und die Jobs halt, die Menschen dann arbeitslos sind. Meiner Meinung nach ist es auch so, dass viele Menschen auch unzufrieden sind mit dem, was sie tun. Mhm. Und wenn sie die Möglichkeit haben, was ganz anderes zu machen, auf einmal, weil ganz neue Möglichkeiten da sind, dann kann da auch vielleicht ein ganz anderes Dasein entstehen, ja, für alle Menschen.
Ja. Das Spannende an der Digitalisierung ist ja auch, die Jobs, die wegfallen werden, das sind meistens auch die Jobs, die die Leute unglücklich machen. Wie so jemand, der den ganzen Tag stempelt und irgendwelche Visas verlängert. Wie geil wäre das denn, wenn diese Menschen dann sich selber verwirklichen können, vielleicht sogar mit Unterstützung von einem bedingungslosen Grundeinkommen, was auf jeden Fall kommen wird, was ja auch immer mehr in allen Parteien diskutiert wird. Und das Spannende ist ja auch, Parteien machen immer das, was die Menschen wollen. Und je mehr Menschen quasi aufwachen und sich selber informieren und auch merken, was für große Chancen so ein bedingungsloses Grundeinkommen einem bieten kann und was für große Chancen die Digitalisierung bieten kann, dadurch, dass Jobs wegfallen, die Menschen keinen Spaß mehr machen, da wird die Politik dann auch relativ schnell reagieren, wobei ich jetzt auch kein Fan bin, sich auf die Politik zu verlassen. Also ich glaube auch, dass die Menschen einfach potent genug sind, das selber in die Hand zu nehmen.
Ja, ich denke auch, aber diese Selbstverantwortung wieder zu übernehmen in so vielen Bereichen unseres Lebens ist so wichtig, das haben wir halt teilweise verlernt, weil wir halt einfach von Anfang an halt ausgebildet wurden in den Schulen, ja, das ist halt nochmal so schön aus mit der Bildung und dass wir halt quasi uns auf alles verlassen müssen, wir brauchen für alles eine Versicherung, weil wir können uns auf alles verlassen, so, wir brauchen für alles eine Versicherung und alles wird für uns irgendwie geregelt vom staatlicher Seite oder so und ja, ich meine, da einfach auch mal das hinterfragen und zu fragen, wie weit kann ich wieder selbst in die eigene Verantwortung gehen und da Sachen selbst übernehmen. Und das ist total wichtig, dass wir halt anfangen, wieder Eigenverantwortung zu übernehmen für unser Leben.
Kurzer Hinweis zu unserem kommenden DNX-Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben. Du wirst die DNX-Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigten Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. Jetzt der Begriff Blockchain schon ein paar Mal gefallen. Kann man sich die Blockchain so vorstellen wie eine große Textdatei, wo dann alle Vorgänge eingetragen werden? Beispielsweise du leihst dem Lukas jetzt oder du überträgst Lukas einen Bitcoin, das wird in die Blockchain eingetragen und sobald das dann genügend Leute verifizieren und bestätigen, dass das so ist, ist es dann in der Blockchain quasi festgeschrieben und für alle einsehbar und transparent.
Genau, also es werden ja in der Blockchain, wenn ja so und so alle, also kommt weiß ich ob ja auch welche Coin dahinter steckt, also Bitcoin beispielsweise, werden dann so in einem gewissen Minutenzeitraffer wird ein neuer Block gebildet und da in dem Zeitraum alle Transaktionen, die auch getätigt wurden, müssen dann noch, wie du sagst, auch bestätigt werden. Bei Bitcoin ist jetzt beispielsweise rein auf Mining bezogen, das heißt, diese Mining-Farmen, die es jetzt auch schon gibt weltweit, sind dann dafür verantwortlich, dass man diese Transaktion auch bestätigt und dann auch festschreibt in der Blockchain und
Ja, und dann sind die halt quasi wie in einer, man kann sich vorstellen, wie ein großes Kassenbuch. Also jeder Block ist quasi eine Seite und dort sind dann halt eine gewisse Anzahl, also der Block ist ja jetzt da begrenzt in Bitcoin, der ist jetzt nicht beliebig. Da kann man jetzt nicht unendlich viele Transaktionen reinladen. Das heißt, es gibt immer ein bisschen Pool natürlich, wo Sachen noch nicht festgeschrieben wurden, aber es wird eine gewisse Anzahl an Transaktionen pro Seite fest reingeschrieben und das wird dann halt quasi von den Minern festgelegt über Rechenaufgaben und sobald einer dann halt eine Rechenaufgabe gelöst hat, dann sendet ihr das an alle anderen Miner im Netzwerk und sobald die sagen, ja, das stimmt, die Rechenaufgabe, die du gemacht hast, das Rechenrätsel gelöst, übernehmen quasi alle anderen Miner auch diese Seite quasi, diesen neuen Block, schreiben den quasi fest auf der Blockchain. Das ist natürlich das Tolle dann daran, dass es dann dadurch halt weltweit innerhalb von Sekundenschnelle auf alle partizipierenden Rechner quasi geschrieben wird, ja. Und dadurch haben wir halt quasi den großen Vorteil, den halt diese Dezentralisierung auch bietet, nicht mehr eine zentrale Stelle, wo alles gespeichert wird, zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank, sondern überall auf der Welt, ja. Und da kann auch der Rechner bei dir auf Popangan stehen, einer, und ein anderer steht bei uns bei Tip of Borneo und überall halt verteilt auf der ganzen Welt. Und das macht halt quasi auch, das ist so eine Qualität der Blockchain, dass es halt überall dezentral weltweit verteilt ist, dann dieses Kassenbuch. Und dadurch kann es natürlich dann nicht manipuliert werden oder sehr, sehr schwierig manipuliert werden, ja. Weil wenn jetzt einer sagt, das Kassenbuch, Kassenbucheintrag, diese eine Seite jetzt war so und so sind die raus, und dann sagen aber 50 Millionen andere Rechner, nee, nicht so, dann hat derjenige natürlich nichts zu sagen und fällt unterm Tisch quasi. Ja. Und das ist halt das Tolle, dass halt diese Manipulation, diese Korruption dadurch halt wegfällt.
Genau, das ist eigentlich ein grunddemokratisches Prinzip auch bei der Blockchain, oder generell bei Mining-Verteilung, also da ist das Mehrheitsprinzip auch entscheidend und dementsprechend auch der Missbrauchgefahr ist auch erst da, wenn wirklich eine Entität über 50% oder weit über 50% an Macht hätte, bei den Mining Pools beispielsweise, dann gibt es natürlich schon Probleme, dass man da Störungen reinbauen könnte. Aber das die Gefahr sehe ich jetzt nicht. Also wir haben da maximal eine Konzentration von 20% oder so im Markt drin. Also auch selbst diese Partei hat nicht genug Macht, um da irgendwas zu manipulieren. Und das das Geniale auch an der Blockchain, man hat diese, wie du sagst, auch die Nodes überall weltweit verteilt und ständig kopiert. Also dieses Kassenbuch ständig weltweit mit zig Servern kopiert. Und auch immer, wo Leute sagen, ja, was ist, wenn, muss ich echt sagen, also muss weltweit gleichzeitig die Server ausfallen, Stromausfall sein oder so. Ansonsten haben wir da tatsächlich eine super abgesicherte Sache, also dezentral.
Also Regierungen können jetzt nicht einfach so, wie zum Beispiel jetzt irgendeiner in Deutschland irgendwas aufmacht zum Beispiel und dann sagt die BaFin oder so, oh, das gibt aber ohne Erlaubnis nicht machen oder so, dann können die einfach den Land dicht machen und können da einfallen mit dem Polizeidruck oder so und alles beschlagnahmen. So, das ist bei der Bitcoin oder bei der Blockchain-Technologie nicht möglich, ja, weil selbst wenn die halt alle Rechner in Deutschland löschen würden und kaputt machen würden, wie auch immer, die mit Bitcoins zu tun hätten oder mit irgendwelchen Coins, gäbe es halt überall weltweit noch andere Rechner, wo es halt ohne Kopie vorhanden ist. Ja. Und das ist halt quasi, also man könnte das nur quasi erreichen, wenn man weltweit auch einheitlich das Internet abschalten würde. Aber wohin das führen würde, es würde mehr zu Chaos führen. Also das wird nicht den Staaten vom Vorteil sein, weil heute haben wir ja Just-in-Time, wir haben alles ist heutzutage auch ihr eigenes Banking-System basiert auf Internet, ja. Also das heißt, die würden sich selbst so ins Fleisch schneiden damit und würden sich selbst zerstören. Ja,
wenn man jetzt mal so PayPal, Mastercard, Visa sich anschaut, also auch da geht nichts mehr ohne das Netz, was da auch an Transaktionen pro Sekunde laufen, ist der Wahnsinn. Also die Annahme zu sagen, das Internet wird komplett abgeschaltet, ja, schwierig. Würden sich selber die eigenen Systeme ins Bein schneiden. Ja.
Wie reagieren denn jetzt die Systeme, die konventionellen Systeme auf die Kryptowelt, auf den Bitcoin? Wie verhalten sich gerade die Banken?
Also genau, wie ich gerade das Beispiel jetzt mit PayPal gebracht habe, da gab es ja jetzt die Nachricht, dass sie versuchen, sozusagen basierend auf Bitcoin so eine Art Weltwährung aufzusetzen. Also natürlich schon zentralisiert, so, also nicht so, wie sich das Satoshi so vorstellt. Aber das war jetzt schon spannend. Also die News, ich habe es mir jetzt noch nicht ganz im Detail durchgelesen, aber das sind auch wieder so interessante Phänomene, die jetzt da so entstehen, wo, sagen wir mal, in Anführungszeichen die alten Systeme versuchen, irgendwas darauf basierend oder aufzubauen, was dann auch irgendwie gut klingt, was vielleicht nicht unbedingt so gut ist, bei weitem nicht so gut umgesetzt ist wie bei Bitcoin.
Es gibt ja zum Beispiel jetzt auch Venezuela, die haben jetzt auch ihren eigenen Petro da rausgebracht, ihren Kryptocoin, aber ich meine, welchem Land würde man am ehesten geldtechnisch vertrauen und welchem am wenigsten? Ich meine, da ist Venezuela ganz weit oben, den Ländern, denen man halt nicht vertrauen würde, geldtechnisch mit Zimbabwe oder so. Und das ist halt quasi, also das sind für mich so wirklich so diese Shitcoins, Scamcoins, halt von diesen, wo da halt dann wirklich so Regierungen sagen, ja, wir machen jetzt zentralisierten Coin. Letztendlich müssen wir uns als Menschen da natürlich dann auch bewusst werden, wir mit unserer Anwendung quasi unterstützen etwas oder unterstützen etwas eben nicht. Und wenn ich halt quasi sage, ich kaufe mir eben kein Petro, dann unterstütze ich den halt einfach nicht. Ja, wird ja auch niemals so, also das ist halt das Tolle daran, wir können uns frei entscheiden, ob wir jetzt einen Bitcoin nutzen oder einen Petro oder irgendwas anderes. Ja? Und keiner kann mich dazu zwingen, jetzt dann zu sagen, ich muss aber den und den Coin von der und der Regierung nehmen. Ja. Klar, die können natürlich vieles immer festschreiben in ihren ganzen Gesetzen, aber letztendlich, die beäugeln auch, glaube ich, mittlerweile sehr stark dieses ganze Konzept. Aber dadurch, dass natürlich ihr ganzer Apparat so riesig geworden ist, der ist dadurch natürlich auch extrem träge geworden. Alleine bis mal Gesetze durchgekommen sind, bis sie das mal irgendwie da Gesetzesentwürfe haben von Juristen, die geschrieben wurden, dann muss das ja durchgereicht werden im Parlament. Es beginnt teilweise Jahre bis Monate, bis überhaupt ein System irgendwie auf etwas versucht zu reagieren. Und dann gibt es aber schon wieder ganz andere Staaten, weil Staaten sind ja untereinander auch in Konkurrenz. Dann sagen zum Beispiel andere Staaten, das finde ich total toll, wie zum Beispiel jetzt in der Schweiz, in Crypto Valley oder so, ja, das unterstützen wir alles. Und oder wie auch immer, ja, also ich meine, die Staaten untereinander sind total in Konkurrenz.
Das ist auch Wettbewerb, das ist auch positiv. Ja. Gott sei Dank gibt es das ja noch. Muss man auch sagen. Also ich denke auch mittelfristig wird es sicherlich auch sowas geben wie den Eurocoin. Also es wird wohl nicht zu verhindern sein, dass da auch versuchen Staaten, das dann schön zu verpacken, Kryptowährung zentralisiert dann rauszugeben und sozusagen auch Bargeld dann endlich abschaffen zu können. Das ist ja auch von den Eliten oder wie auch immer man die nennt, ja schon ein langes Ziel und ein feuchter Traum, endlich mal Bargeld abzuschaffen, weil das immer noch ein Stück Freiheit war. Weil so ein Zettel, auch wenn das eine gedruckte Baumwolle ist, aber zumindest war es da stand ja nicht dein Name drauf. Du konntest noch Waren, Dienstleistungen tauschen, von Mensch zu Mensch, ohne dass es unbedingt direkt von Staaten nachvollziehbar war. Und das versuchen sie dann natürlich, wenn mit so zentralen Kryptowährungen wird dann natürlich der feuchte Traum komplett wahr, dass alles von dem Bürger zu tracken ist, alles nachzuvollziehen ist. Auch sozusagen am besten dann auch die Steuererklärung am Ende des Jahres mit einem Klick automatisiert da ist, weil alles offen ist, alles transparent. In den kompletten Bewegungen, du bist wirklich dann der gläserne Bürger, 1984, George Orwell, wir kennen es ja alle. Ja, dann ist der große Traum geträumt, ja.
Das versuchen wir natürlich auf der einen Seite, also das ist immer so lustig, das ist dieses Wettrennen quasi, aber wie gesagt, auf der einen Seite sind diese alten Systeme so träge, dann gibt es diese neue Technologie, die so effizient ist, so krass und so schnell und auch so schnell adaptiert wird jetzt von Mensch zu Mensch, dass das quasi wie ein Lauffeuer sich ausbreitet und die nichts mehr da wirklich gegen tun können. Das heißt, selbst wenn die jetzt in 2 Jahren dann irgendwann mal ein Gesetz rausbringen oder so, ist die Technologie schon wieder so krass weiterentwickelt, dass das Gesetz vielleicht schon mal komplett nichtig ist, überhaupt gar nicht mehr eine Anwendung finden kann oder so. Also das ist halt auch so eine Sache, ja. Und wie du gerade gesagt hast, heutzutage, man hat dieses CRS-Abkommen, zum Beispiel also automatischer Informationsaustausch, EU-Faktor, also es gibt so viele verschiedenste Banken mittlerweile, die versuchen, den Bürger und die Kunden gläsern zu machen. Und das wird jetzt natürlich auch so eine Sache, ja, mit den Privacy-Coins, die kommen, oder die es schon gibt auf dem Markt, einfach zu sagen, okay, ich nehme einfach wieder meine eigene Hoheitsgewalt über das Geldsystem für mich persönlich in Anspruch und bin halt quasi nicht so leicht trackbar, ja. Und klar, Bitcoin ist trackbar, da sollte man sich nicht, sollte man jetzt keinen falschen Gedanken haben oder so. Also Bitcoin ist nur pseudonym, er ist nicht anonym. Und viele denken, er wäre anonym, aber es ist alles in der Blockchain öffentlich verfügbar. Also wenn sobald einmal eine Adresse quasi mit einem verknüpft ist, können alle Transaktionen nachvollzogen werden und können da natürlich dann mit PCs, Software kann halt dann irgendwas analysiert werden. Aber es gibt halt, wie gesagt, diese Privacy-Coins wie Z-Coins zum Beispiel, Zcash oder sowas, die quasi da eingreifen und dir halt das ermöglichen, auch wieder privat oder anonym Transaktionen tätigen zu können.
Ja, muss man auch sagen, dass natürlich der Bedarf ist natürlich groß, also gerade für so ganz anonyme Transaktionen ist er schon da. Also da muss man sagen, da ist natürlich auch einige Kryptowährungsprojekte auch sehr spannend, das zu verfolgen und die haben auch sehr großes Potenzial in meinen Augen.
Mega. Was ist denn jetzt für jemand, der sagt, ich möchte jetzt einsteigen, ich habe mich informiert, ich bin völlig überzeugt und das alte Bankensystem ist am Ende. Was würdest du, wie sollte derjenige vorgehen? In welchen Coin sollte er investieren?
Ja, ich meine, wir können natürlich keine Investment-Empfehlung geben und sowas. Jeder muss halt erstmal selbst sich, wie gesagt, also für mich ist immer wichtig, wenn ich irgendwann etwas investiere, dass ich mich selbst damit auch auskenne und mich informiere. Also der beste Zeitpunkt wäre jetzt zum Beispiel hier mal an so einem Coin-Summit teilzunehmen, um schon mal ein bisschen die Grundlagen zu lernen, dann vielleicht auch so ein Buch zu kaufen, Online-Videos anzuschauen und halt irgendwie sich reinlesen und dann halt sich wirklich, also jetzt nicht hier uns glauben oder irgendjemanden, oder ne, sondern wirklich sich selbst beschäftigen und sagen, okay, schauen wir es an und ist es wirklich so? Und halt Eigenverantwortung zu übernehmen.
Genau, also.
Dann ist es halt meiner Meinung nach noch wichtig, dass man quasi, wenn man sich dann entscheidet, da rein zu investieren, vielleicht auch nicht direkt all-in geht, ja, was halt viele auch gerne machen, sie gehen direkt auf einmal mit 10.000 Euro oder mit Medaille in der Sparte oder so rein. Ist meiner Meinung nach nicht so eine gute Idee. Ich bin halt eher der Fan von zu diversifizieren, zu sagen, okay, ich habe noch ein bisschen was im alten System, weil normal, also wir können momentan ohne das alte System leider noch nicht leben, zu gut, zu weit fortgeschritten wäre noch nicht, das heißt, wir brauchen noch Bankkonten im alten System. Und dass man halt da ein bisschen was drin hat zum Leben, ja, dass ich halt einfach meine Lebenskosten ganz normal deckeln kann, dann vielleicht auch in Edelmetalle reingehe zum gewissen Teil und ja, vielleicht wenn man auch Aktien gut findet oder ETS, ich finde da jetzt nicht so toll, ich sehe da eher eine große Blase mittlerweile, aber es gibt halt Menschen, die wollen da dann noch diversifizieren. Dass man sich so ein bisschen mit verschiedensten Sachen halt sich, beschäftigt und dann vielleicht so 10-20% maximal, meiner Meinung nach, mit Kryptowährungen investiert.
Genau, und du hast auch schon gesagt, Sergio, gerade der Kryptomarkt ist natürlich aktuell stark volatil noch, weil eben noch eine geringe Marktkapitalisierung da ist. Dadurch können auch größere Player da wirklich auch den Preis aktuell noch ziemlich nach oben und manipulieren. Das ist leider immer noch der Fall. Ist ein junger Markt, das heißt, auch da die Strategie zu fahren, wenn man sich, wie du sagst, zum Beispiel jetzt entscheidet, 20% vom Portfolio mache ich jetzt Krypto, dann aber auch nicht direkt alles reinschießen zum einen Zeitpunkt X, sondern sagen, okay, dann machen wir das so, jede Woche gehe ich halt mit so und so viel Prozent rein, um dann eben diese ganze stark volatilen Bewegung auch so ein bisschen auszugleichen, dass man dann eben, wie du sagst, Durchschnittspreis zu bilden. Ja, und dann nicht, ich habe jetzt auch schon vielen Leuten jetzt gelesen, die jetzt zum Beispiel Ende Dezember oder Mitte Dezember eingestiegen sind, natürlich komplett reingegangen sind, jetzt bei 20.000 Dollar war es ja da und jetzt wirklich da die Panik bekommen oder die Krise oder irgendwie das komplette Glauben verlieren, auch in das Projekt und das ganze Thema, was ich auch schade finde, weil das hat ja wirklich ein Riesenpotenzial, aber ich verstehe natürlich auch die Leute, die dann sagen, ja krass, was ist da denn jetzt abgegangen, es ist ja irgendwie über 50% und noch weiter runtergefallen, wie kann das denn sein? Und ja, das natürlich kann das schon desillusionierten Effekt haben auf die Leute und sagen, ja krass, das ist ja alles Schund, ich gehe jetzt raus und das hätte ich das bloß nie angerührt. Aber genau um das zu sagen, Leute, das ist stark volatil, das ist einfach der Fakt aktuell. Es ist völlig normal, dass es sogar bis zu 80% nach oben und nach unten gehen kann innerhalb von Wochen. Das ist also wirklich mit einem Aktienmarkt überhaupt nicht zu vergleichen. Wurde da mal mit 1-3% in der Woche oder im Monat schon super glücklich oder sagen, wenn du schon große Effekte hast, zum Kryptomarkt sind das tägliche Bewegungen völlig normal. Und genau, einfach allein für dieses Verständnis zu sagen, okay, ich mache die Verkaufszeitpunkte, streue ich entsprechend auch nochmal.
Und nicht all in gehen.
Genau.
Ganz wichtig, ja.
Ja, und glaube ich, sich auch dessen bewusst zu sein, dass es ein langfristiges Investment, ne? Das Daytrading, ich weiß nicht, wer das kann bei Crypto, ich glaube, das sind die absoluten Mega-Cracks, die 0,0001%, aber mit denen sollte man sich überhaupt nicht messen. Also wenn man sich dafür entscheidet, dann auch zu sagen, ich committe mich, ich glaube an die Blockchain und dann nicht jeden Tag wieder den Kurs zu checken, auch wenn es schwierig ist.
Ja. Das stimmt. Da tappe ich mich selber dabei, dass man da ein bisschen fast wahnsinnig
wird. Schon so eine Routine, morgen steht man auch.
Leider eine gewisse Sucht drin ist. Also da muss man echt versuchen, auch irgendwie Persönlichkeitsentwicklung irgendwas zu machen, dass man da irgendwie entspannter wird und einfach auch seinen Investments auch ein gewisses Grundvertrauen einfach mal schenkt und sagt, yo, jetzt ist halt mal so, dass mit 80% runtergeht oder sowas. Das ist leider völlig normal in dem Markt. Dann bin ich trotzdem erstmal so voll mit mir im Reinen, kann trotzdem noch mein Leben genießen und so. Ich denke mal, das ist eigentlich noch fast viel wichtiger, als dass man das irgendwie von diesen täglichen Auf und Abs irgendwie sein Lebensgefühl oder sein generell, wie gut ich mich fühle oder so, irgendwie abhängig macht. Das gibt ja auch viele Leute leider.
Ja. Und wenn man halt diese Grundlinie beachtet, quasi, dass man sagt, ich gehe nicht all in, ich mache nur 10% oder so mein Portfolio in Kryptowährungen und dann halt Step by Step reingehen, dass man Durchschnittspreis generiert, dann kann man halt diese ganze Volatilitätssache schon mal einigermaßen abfangen und kann halt auch ruhiger schlafen, weil ich halt eben weiß, ich habe halt nur 5 oder 10% investiert, habe aber noch 90% irgendwie in anderen stabileren Werten, ja. Und dann macht mir vielleicht auch so eine Talfahrt jetzt nicht unbedingt so viel aus.
Ja.
Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du eben noch genannt hast, Sergio, ist, dass man sich selber informiert, dass man sich selber die Informationen zusammenholt und jetzt nicht blind irgendjemandem folgt, nicht blind mir folgt, euch folgt, dem X-Podcast folgt, sondern jeder ist irgendwie selber in seiner eigenen Kraft und jeder hat auch jeden Tag die Chance, selber die Welt zu verändern, indem er eigene Entscheidungen trifft. Sei es jetzt, dass er sich dafür entscheidet, vielleicht weniger Fleisch zu essen, das trifft dann irgendwann auch die großen Lebensmittelkonzerne und die Fleischfabrikanten und es wird weniger Regenwald abgeholzt, um Soja anzubauen für das Kettlevieh. Und genauso ist es auch in anderen Entscheidungen, wie zum Beispiel, ob man jetzt in Krypto investiert, in die Kryptowelt reingeht und eigene Moves macht. Also jeder sollte sich selber die Informationen zusammensuchen und dann für sich entscheiden und nicht blind irgendjemandem folgen.
Genau, ganz wichtig,
ja. Ja. Mega wichtig. Cool. Leute, die Leitung hat gehalten. Super. Ich freue mich total über das Interview.
Ja, vielen Dank. Gleichfalls.
Vielen Dank.
War super spannend, ja.
Zum Abschluss noch eine Frage an euch beide. Und zwar, ihr habt jetzt die Chance, für einen Tag quasi den Lockscreen von jedem Smartphone auf dieser Welt zu übernehmen. Und derjenige sieht eure Botschaft auf diesem Lockscreen. Was würde da draufstehen?
Die Frage kam leider gerade nicht ganz an bei uns. Nochmal, was war mit Lockscreen?
Okay, ihr übernehmt quasi die Lockscreens von allen Menschen dieser Erde, von den Smartphones für einen Tag. Und jeder Mensch auf dieser Erde, der ein Smartphone hat, sieht eure Message, eure Botschaft an die Welt oder an denjenigen. Was würde da draufstehen?
Wake up, Neo. Vom Film der Matrix. Bitte steht endlich auf aus der Matrix. Von mir aus kauft euch den Neo-Coin, irgendwelche schönen Kryptowährungen, die es da gibt. Und das wäre mein Spruch.
Ja, Wake Up Neo ist sehr cool.
Ich meine, gut, bei Matrix ist ja auch ein Projekt von uns, also entsprechend sind wir da natürlich auch.
Ja, ein super geiler, hilfreicher Blog, um auch mal die Matrix noch weiter zu hinterfragen, auch andere Themen als das Geldsystem, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, Goodbye Matrix, genau. Auch ein Projekt von euch oder von Sergio, von euch beiden, glaube ich, ne?
Ja, aber Lukas ist
ja, genau, du machst ja auch den Podcast dazu.
Lukas, der macht den Podcast hauptsächlich und wir fangen jetzt an, auch an, zusammen Inhalte aufzubauen und zwar Videos zu drehen, so mit den einzelnen Ländern, dass wir quasi da so zusammen das mal weiter ausbauen, ja. Und gestartet habe ich das ursprünglich alleine, aber jetzt wird es halt größer und bin halt froh, dass der Lukas da mit seiner Hand auch mithilft und
ja. Hast du noch eine super Idee mit dem Lockscreen?
Ja, ich würde halt ein bisschen wieder sagen, so Leute, versucht mehr Liebe in den Tag reinzubringen. Ja? Also dass man halt wirklich einfach versucht, den Stress rauszunehmen und sich auf Liebe zu fokussieren, weil das ist halt, was ich halt immer wieder auch beobachte, auch bei mir selbst, dass wir sehr stark im Stress leben und auch Emotionen teilweise dadurch halt hochkommen, Aggressivität und das bringt uns alle nicht weiter und da. Ja, wenn weltweit so etwas sehen würde, ich glaube, dass die Menschen das sehen würden, dann ja, würde ich sagen, Deutschland versucht heute einen Tag der Liebe zu machen.
Love is the answer. Cool. Ja. Leute, ihr seid ein geiles Team.
Ja, danke.
Ich liebe euch. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit. Danke für euer Schaffen in dieser Welt. Danke, dass ihr das Wissen weiterverbreitet, dass ihr in euch tragt. Ja,
gleicher Dank an dich auch.
Danke für unsere Freundschaft.
Du machst ja auch viele super Sachen. Also, ja.
Danke.
Yo.
Peace and out.
Yo, bis dann. Ciao, ciao.
Hey, du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wenn du das nicht nur 10-mal gesehen, nicht nur 50-mal, nicht nur 100-mal, nicht nur 500-mal, schon über 1000-mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy,
sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in deinem Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen diese Experten kostenlos in die DNX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf dem DNX Main Event, auf der DNX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als DJ Nomads komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nomadenwelt einsteigen. Also, save the date, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DNX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein abbrechen und versuche, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über 1,5 Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa Run. Morgen geht es wieder zurück nach Thailand. Und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder den X-Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de/iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DNX-Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannende Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.